Danke für das Leben, danke für die Freiheit, danke für die Musik, haben wir gerade gesungen. Und es gibt so viele Dinge, wofür wir dankbar sein dürfen. Das sind alles Zeichen des Segens Gottes. Damit haben wir uns in der Predigt neulich beschäftigt, vor 2 Wochen war das. Und wir haben gelernt in dieser Predigt, dass der Segen Gottes, den wir bekommen, auch mit einer Verantwortung einhergeht. Gott hat uns diesen Segen gegeben, er hat uns überschüttet mit so vielen guten Dingen, aber das geht mit einer Verantwortung einher. Wir sind gesegnet, um andere zu segnen. Gott sagte zu Abraham, der in dieser Zeit noch Abram genannt wurde, ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Gott segnete Abraham, indem er ihm viele Nachkommen geschenkt hat. Das Wort Abraham bedeutet so viel wie Vater vieler Völker. Und es sind viele Völker von ihm, die von ihm abstammen. Das unter anderem das Volk Gottes, das Volk Israel. Und Gott hat auch uns gesegnet, dich und mich. Vielleicht nicht mit vielen Nachkommen, so wie bei Abraham, aber auf andere Art und Weise. Gott hat uns gebildet im Mutterleib. Und auch danach hat er dafür gesorgt, dass wir uns entwickeln, dass wir wachsen können. Wir können laufen, wir können sehen, wir können hören und vieles mehr. Manchen hat er die Fähigkeit geschenkt, Auto zu fahren. Andere können sehr gut sich kreativ ausleben, künstlerisch etwas gestalten. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, eine Ausbildung zu machen oder ein Studium zu absolvieren, unsere Arbeit auszuführen. Unser Geld, unser Besitz und unsere Familie sind alles Geschenke Gottes. Sie gehen letzten Endes auf ihn zurück. Unser ganzes Leben gehört nicht uns, sondern kommt von ihm. Dafür dürfen wir ihm immer wieder dankbar sein. Und bald erinnern wir uns auch daran, was er uns alles gegeben hat bei Erntedank. Wir haben es eben gehört. Und da nehmen wir uns noch einmal bewusst Zeit, nachzudenken. Was ist das, was Gott mir geschenkt hat in meinem Leben, wofür ich dankbar sein möchte? Der Segen Gottes, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir uns den anschauen, dann führt uns das zur Dankbarkeit und zur Anbetung. Dann wollen wir Gott die Ehre geben. Wir wollen unseren Schöpfer anbeten, dem wir so viel zu verdanken haben. Wir sind reichlich gesegnet. Wir haben so viel von ihm geschenkt bekommen. Unser ganzes Leben ist ein Geschenk Gottes. Aber Gott hat uns nicht dafür gesegnet, dass wir einfach alles haben und nehmen und immer mehr haben und immer mehr für uns, sondern er hat uns gesegnet, damit wir mit diesen Dingen, die er uns anvertraut hat, andere segnen. Dass wir es nicht für uns behalten. Du kannst deine Zeit, dein Geld und deine Fähigkeiten dafür einsetzen, um andere zu segnen. Damit gibst du Gott die Ehre. Er freut sich darüber, wenn wir nicht nur an uns selbst denken, sondern wenn wir an diejenigen denken, denen wir dienen können, denen wir helfen können, mit unserer Zeit, mit unseren Gaben, mit unserem Geld. Letztlich gehören alle Menschen und alle Dinge Gott. Wir eingeschlossen, also unser Leben, wir, alles was wir haben, gehört letzten Endes nicht uns selbst, sondern es ist Gottes Eigentum. Wir gehören ihm und wir sind lediglich Verwalter dieser Gaben Gottes. Gott hat uns den Besitz, das Geld und die Fähigkeiten für eine bestimmte Zeit anvertraut. Die Frage ist jetzt, was machen wir daraus mit diesen Dingen, die Gott uns gegeben hat? Nutzen wir sie, um Gott damit die Ehre zu geben? Gott ist der wahre Eigentümer unseres Lebens. All das Geld, was auf deinem Konto liegt, gehört eigentlich dir gar nicht, sondern es ist Gottes Geld. Wir gehören nicht uns selbst, sondern Gott. Das lesen wir auch in Epheser 1, Vers 14. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat. Und dass wir sein Eigentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir gehören nicht uns selbst, wir sind sein Eigentum. Und deswegen sind wir auch Verwalter von den Dingen, die er uns anvertraut hat. Ist dir bewusst, dass du ein Verwalter bist von diesen Dingen und dass du eines Tages Gott Rechenschaft ablegen musst für das, was du mit diesen Dingen getan hast, die er dir zur Verfügung gestellt hat? In dem Bibeltext heute geht es um einen untreuen Verwalter. Er hat das Geld, das ihm ein reicher Mann anvertraut hatte, hat er veruntreut. Wenn ihr noch nicht aufgeschlagen habt, lasst uns die Bibel einmal aufschlagen, bei Lukas Kapitel 16. Da lesen wir von dieser Geschichte, von dem untreuen Verwalter. Die Überschrift hier heißt, vom Umgang mit Geld, die Geschichte vom untreuen Verwalter. Das ist in Lukas 16, ab dem Vers 1. Thomas hat uns den Text eben bereits vorgelesen. Jesus erzählte diese Geschichte vom untreuen Verwalter seinen Jüngern. Er sagte, ein reicher Mann hatte einen Verwalter, der ihn betrog. Als sein Herr davon erfuhr, ließ er ihn rufen und stellte ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Leg die Abrechnung vor, du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Wir haben es hier also mit einer Geschäftsbeziehung zu tun. Da haben wir den Arbeitgeber, das ist dieser reiche Mann. Dann haben wir den Angestellten, das ist der Verwalter. Und offensichtlich war der Arbeitgeber nicht erfreut über diesen Angestellten und er möchte ihm kündigen, möchte ihn seine Aufgabe entledigen. Wahrscheinlich hatte dieser reiche Mann dem Verwalter seinen gesamten Besitz anvertraut. In Palästina lebten viele Grundbesitzer und es war üblich, dass sie nicht dort gelebt haben, wo sie ihre Grundstücke besaßen. Sie hatten zum Beispiel Ländereien, vielleicht einen Acker und haben aber woanders gelebt und haben dann einen Verwalter eingesetzt, der sich darum kümmert, dass die Pächter auch ihre Pacht bezahlen dafür, dass sie diesen Acker nutzen können und da etwas anbauen können. Da sollte sich der Verwalter drum kümmern. Sie sorgten also dafür, dass die Pächter die vereinbarte Gebühr bezahlen. Wenn jemand zum Beispiel einen Acker gepachtet hatte, um darauf zu arbeiten, dann musste diese Person die Pachtgebühr bezahlen. Aber die Bezahlung fand nicht durch Geld statt, wie es vielleicht heute oft üblich ist, sondern in Naturalien, also Erzeugnisse der Ernte, zum Beispiel Olivenöl oder Weizen. Oft bestand die Vereinbarung darin, dass die Pächter einen bestimmten Prozentsatz von ihren Erträgen dem Gutsherren, dem Grundbesitzer bezahlen sollten. Aber nun war es so, wir lesen davon, dass es Pächter gab, die Schulden hatten bei diesem reichen Mann. Sie hatten sich also genau wie der Verwalter nicht an die Vereinbarung gehalten. Es sind Schulden angelaufen, haben sich angesammelt. Sie hatten hohe Pachtschulden. Das kann man sich vielleicht so vorstellen wie ein Mieter, der nicht seine Miete bezahlt an den Vermieter. Und dann sammelt sich Schulden an, Mietschulden. Die Situation war also für den Reichen alles andere als optimal. Er hatte Probleme mit diesen Pächtern und dann hatte er auch noch Probleme mit diesem Verwalter. Deswegen wollte er da etwas ändern. Er bemerkte, dass sein Verwalter ihn betrogen hatte. Es ist also nicht verwunderlich, dass der reiche Mann beschloss, dass er die Arbeit einstellen sollte. Aber in seinen letzten Arbeitstagen nutzte der Verwalter seine Stellung, um sich unrechtmäßig einen Vorteil zu verschaffen. Er ging zu den Schuldnern, die seinem Herrn Geld geschuldet haben, beziehungsweise Naturalien, und sagte, ja, nehmt eure Schuldscheine und streicht doch etwas weg, ja, dass etwas weniger Schulden da ist. Und damit wollte er sich Freunde schaffen bei diesen Schuldnern, weil er ihnen dadurch auch einen Gefallen getan hat. In Vers 8 lesen wir dann von dieser überraschenden Bewertung dieser Tat des Verwalters. In der guten Nachricht hier steht, Jesus, der Herr, lobte den betrügerischen Verwalter wegen seines klugen Vorgehens. Das ist jetzt erstmal nichts, wo wir jetzt denken, okay, das ist normal. Wieso macht er das? Warum lobt er den dafür, dass er das getan hat? Es gibt verschiedene Bibelübersetzungen, die diesen Vers völlig anders übersetzen. Die Frage hier an dieser Stelle ist, was ist mit dem Wort Herr gemeint? Jesus, ist der Bezug auf Jesus oder ist es der Bezug auf den reichen Mann, der hier der Herr ist, der das sagt, der den Verwalter lobt? In der Neues Leben Bibel, da wird davon ausgegangen, dass der reiche Mann dieses Lob ausgesprochen hat. In der Elberfelder Bibel wird einfach nur Herr genannt. Das wird nicht näher erläutert, worum es geht. Also in dem Grundtext sehen wir, dass da Herr steht. Das heißt, wir müssen noch überlegen, wer ist eigentlich damit gemeint, mit dem Herrn. Vom Bibeltext her ist es also unklar, um wen es in dem Vers 8 geht. Aber ich gehe davon aus, dass es in diesem Vers um Jesus geht, so wie es hier in der guten Nachrichtbibel übersetzt ist. Der reiche Mann war unzufrieden mit seinem Angestellten. Deshalb stelle ich mir so vor, wäre es unwahrscheinlich, dass er dann ein Lob für ihn aussprechen würde, für seine Klugheit. Warum sollte der Reiche den Betrüger dafür loben, dass er seinen Besitz nochmal veruntreut hat? Es bleibt an dieser Stelle die Frage, warum Jesus das dann gemacht hat. Warum hat Jesus dieses Lob ausgesprochen? Ich denke, dass Jesus damit nicht den Diebstahl relativiert hat. Er hat trotzdem gesagt, es ist ein Betrüger. Er nannte ihn ja auch einen betrügerischen Verwalter. Aber ihm ging es um etwas anderes, um diese Klugheit. Die Klugheit des Mannes wollte er herausstellen. Ihm gelang es, seine Situation realistisch einzuschätzen und in kurzer Zeit so zu handeln, dass er seine eigene Zukunft sichern konnte. In Vers 9 weist Jesus darauf hin, wie seine Jünger dann von der Klugheit dieses Mannes lernen können. Er sagt hier, nutzt das leidige Geld dazu, durch Wohltaten Freunde zu gewinnen. Wenn es mit euch und eurem Geld zu Ende geht, werden sie euch in der neuen Welt Gottes in ihre Wohnungen aufnehmen. Ist auch interessant, wie Jesus über das Geld redet. Er sagt, das leidige Geld, es ist also nichts, was ihnen irgendwie Freude bereitet oder so, aber es gehört halt dazu. Es ist notwendig, es ist wichtig, aber es ist ein Mittel zum Zweck. Es geht also nicht darum, Geld anzuhäufen und immer mehr zu haben. Es geht darum, das Geld einzusetzen, um anderen zu helfen und sich dadurch auch Freunde zu verschaffen. Wenn wir an unserem Geld nicht festhalten, sondern es loslassen und bereit sind, es mit den Bedürftigen zu teilen, dann sammeln wir dadurch Schätze im Himmel. Wenn wir unseren finanziellen Segen dafür einsetzen, andere zu segnen, dann werden wir auch nach dem Tod gesegnet werden. Jesus legt damit den Fokus auf die zukünftige Welt. Bei unserem Umgang mit Geld sollten wir nicht nur auf diese Welt achten, sondern schauen, was unsere Entscheidungen für die Ewigkeit für Auswirkungen haben. Was sind schon 70 oder 80 Jahre hier auf dieser Erde, wenn wir das vergleichen mit der Ewigkeit? Es kommt also viel mehr auf das Leben nach dem Tod an und darauf an, dafür vorzusorgen, als für dieses Leben hier. Wenn du also großzügig spendest, etwas abgibst, dann zahlst du damit sozusagen auf dein himmlisches Bankkonto ein. Es ist keine Sünde, wenn jemand viel Geld hat. Es ist aber eine große Verantwortung, die damit einhergeht. Wer seine Mittel dafür einsetzt, um anderen zu helfen, der wird auch seiner Verantwortung gerecht. Wir haben am Anfang gehört, dass Gott unser gesamtes Leben gehört. Ihm gehört auch unser Vermögen und unser Einkommen. Es gehört alles ihm. Hast du schon einmal über folgende Frage nachgedacht? Wie kann ich so mit meinem Geld umgehen, wie es Gottes Willen entspricht? Und dazu hat John Wesley etwas gesagt. Er hat da vier Fragen sich überlegt, die er sich zu diesem Thema gestellt hat. Die erste Frage: Verhalte ich mich, wenn ich dieses Geld ausgebe, so, als würde es mir gehören, oder verhalte ich mich wie der Treuhänder des Herrn? Also wie ein Verwalter. Bei dieser Frage geht es darum zu lernen, dass wir nicht Eigentümer unseres Geldes sind, sondern lediglich die Verwalter der Gaben Gottes. Die zweite Frage: Welche Schriftstelle verlangt von mir, dieses Geld auf diese Weise auszugeben? John Wesley kam es darauf an, in seinen finanziellen Entscheidungen in der Bibel zu lesen und zu schauen, was hat denn Gott zu sagen über diesen Umgang mit dem Geld. Und da hat er dann nach seinen Antworten gesucht und nach dem Willen Gottes geforscht. Dritte Frage: Kann ich diesen Kauf dem Herrn als Opfer darbringen? Seine Überlegung ist, wie kann er das Geld nutzen, um Gott damit die Ehre zu geben? Und vierte Frage: Wird Gott mir diesen Aufwand bei der Auferstehung der Gerechten vergelten? Seine Überlegung ist also, etwas zurückzubekommen von Gott für das, was wir weitergeben, für das, was wir nutzen, um andere zu segnen. In der zukünftigen Welt eine Belohnung zu erhalten. Und deshalb, als Auswirkung vielleicht von diesen Fragen, die sich John Wesley gestellt hat, lebte er auch ein sehr bescheidenes Leben. Obwohl er gegen Ende seines Lebens mehr als 50 Mal so viel verdient hat, wie er für ein einfaches Leben gebraucht hat, entschied er sich dafür, alles zu verschenken, was er hatte, außer dem, was nötig war, um ein einfaches Leben zu führen. So hat es John Wesley gemacht. Der Bibeltext endet mit einem wichtigen Punkt von Jesu. Wir können nicht zwei Herren dienen. Das lesen wir hier in Vers 13. Kein Diener kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. In einer anderen Übersetzung steht der Mammon. Ja? Das ist im Prinzip so eine Gottheit, die mit dem Geld verbunden war. Wir können nicht Gott und dem Geld dienen. Man kann auch sagen, dass wenn wir ein Herz für Gott haben, dann nicht der Platz da ist, dann auch dieses Herz für das Geld zu haben. Das erinnert mich an die Geschichte, mit der wir uns bei unserem Gemeindetag auseinandergesetzt haben, nämlich die Geschichte von dem reichen jungen Mann, der zu Jesus gekommen ist und ihn gefragt hat: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Bei ihm war das Problem, dass sein Geld einen zu hohen Stellenwert in seinem Leben hatte. Er hatte das Herz für das Geld und deswegen war er nicht bereit, Jesus nachzufolgen. Da war nicht mehr genug Platz in seinem Herzen für Gott. Aber so funktioniert das mit Gott nicht. Er möchte die Nummer eins sein. Und wenn wir andere Dinge darüber stellen, dann sagt er: Dann bist du nicht mein Jünger, dann folgst du mir auch nicht nach. Lass dich nicht täuschen, wenn du Jesus wirklich nachfolgen willst, dann musst du ihn auch an die erste Stelle in deinem Leben setzen. Das bedeutet auch, dass du mit dem Geld, das er dir anvertraut hat, so umgehst, wie es ihm gefällt, in seinem Sinne. Dein Ziel ist nicht einfach mehr zu bekommen, mehr zu haben, sondern das Geld weiterzugeben, zu spenden, um andere zu segnen, die es brauchen. Zum Schluss möchte ich noch auf eine Empfehlung unserer Gemeinde aufmerksam machen. Wir empfehlen es in dieser Gemeinde hier, den Zehnten zu geben. Also 10% unseres Einkommens zu spenden. Wenn man zum Beispiel 1.000 Euro im Monat hat, dann davon 100 Euro zu spenden. Gott hat versprochen, diejenigen zu segnen, die den Zehnten geben. Wenn wir allerdings an unserem Geld festhalten und nicht den Zehnten geben, dann bewertet das Gott als einen Diebstahl. So lesen wir es in Maleachi 3, Verse 8 bis 10. Da heißt es: Nun ist es in Ordnung, dass der Mensch Gott beraubt. Ihr aber beraubt mich und fragt auch noch: Wo haben wir dich beraubt? Ihr habt mir den Zehnten von euren Ernteerträgen und den Priesteranteil der Opfer nicht ordnungsgemäß übergeben. Ein Fluch liegt auf euch, weil das ganze Volk mich betrügt. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Das ist die Verheißung, die Gott uns geben möchte, wenn wir bereit sind, den Zehnten zu geben. Dann will er uns auch mit Segen überschütten. Und ich wünsche uns allen, dass wir das erleben, dass sich diese Zusage in unserem Leben erfüllt. Wenn wir treu sind und den Zehnten geben, dass wir Gottes Segen erleben im Überfluss. Lasst uns also nicht wie dieser untreue Verwalter sein in dieser Geschichte, der mit den Gaben, die Gott oder die sein Herr ihm anvertraut hat, nicht gut umgegangen ist, sondern lasst uns in Gottes Sinne mit den Gaben umgehen, die er uns anvertraut hat. Amen.